Tu, was du willst, der Podcast mit Blick über den Tellerrand.
Wisse, was du willst.
Und was willst du?
Willkommen zurück. Ich bin Anna und ihr hört Tu, was du willst, meinen Podcast mit Blick hinterm Tellerrand. Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, auf das du einfach nur Lust hattest? Nicht, weil du musst, weil es sinnvoll ist oder weil es Geld bringt. Und was haben solche Momente mit dir und deinem Leben gemacht? Genau darum geht's hier. Heute in Folge 3 mit einer kleinen Premiere. Ich habe nämlich erstmals einen Gast in meine kleine Podcast-Bibliothek eingeladen und der nimmt uns heute mit auf eine ganz besondere Reise. Hallo Wendelin, schön, dass du da bist.
Ja, hi Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wendelin nimmt uns heute mit auf ein echtes Abenteuer. Ich freue mich wirklich schon ewig auf diesen Austausch. Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet. Und wohin es geht, verraten wir euch gleich. Aber erstmal wollen wir dich, Wendelin, vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist Kulturmanager, Musiker und nicht zuletzt kann man sagen Fahrradaktivist?
Ja, Fahrradaktivist vielleicht auch, aber ich würde mich doch eher als Fahrradfahrer bezeichnen, auch wenn ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Radverkehrsförderung in Nürnberg beschäftigt habe. Trotzdem ist es ein Thema, das ist, ja, es ist sehr emotional und es ist für mich nicht ganz so leicht, mich da immer mit zu beschäftigen. Ich freue mich aber, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich für nachhaltige Verkehrsentwicklung einsetzen und da viel Herzblut reinstecken, ja.
Nichtsdestotrotz bist du natürlich wirklich viel auf dem Fahrrad unterwegs. Wo genau haben dich denn deine zwei Räder schon hingeführt überall?
Ja, meine erste Radreise war 2015 mit dem Institut für Geografie der FAU Erlangen-Nürnberg. Wir haben eine Exkursion durch die Alpen gemacht und sind mit 20 Studierenden und zwei Profs mit dem Rad einmal quer durch die Schweiz gefahren. Das hat mich wahnsinnig inspiriert damals zum Bergsteigen zum einen und zum Radreisen zum anderen. Und unser großes Glück war damals, dass wir unser Gepäck von Campingplatz zu Campingplatz transportiert bekommen haben.
Das ist natürlich nobel.
Das war wirklich klasse. Im Gegensatz zu meiner ersten großen Radreise, die ich dann alleine gemacht habe. Das war 2017, das Projekt Seven Summits der Alpen. Da bin ich innerhalb von einem Sommer mit dem Rad durch alle 7 Alpenländer gefahren und habe von jedem Alpenland den höchsten Berg bestiegen. Die Wege dazwischen eben mit dem Fahrrad zurückgelegt, von Campingplatz zu Campingplatz mit 7 Taschen und einem Zelt, wie ich immer gerne sage. Und die Berge habe ich dann zusammen mit Freundinnen und Freunden bestiegen, mit Ausnahme der Dufour-Spitze und des Mont Blanc. Und ja, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung damals und entgegen aller Erwartungen sogar erfolgreich. Ich habe im Anschluss mich allerdings doch eher auf das Bergsteigen dann konzentriert und habe das Radreisen so ein bisschen aus den Augen verloren, bis ich dann 2023 war das, wieder die Fahrradtaschen angeschnallt habe und ja, ich bin da mehrere Wochen, ungefähr 2000 Kilometer durch den Alpenraum wieder gefahren, durch die Schweiz, durch Italien, durch Frankreich viel auch und 2024 bin ich dann mit meinem Esel, wie ich immer gerne sage, direkt an der Haustür in Nürnberg losgefahren und in 5 Wochen runter nach Neapel.
Respekt, echt. Also vor deiner Kondition vor allem, ich glaube, ich könnte es nicht oder hätte wahrscheinlich irgendwann den Impuls, vielleicht mit meinem Bike doch eher zu einem Bahnhof zu fahren. Aber das, was du gerade jetzt aufgelistet hast, ist ja noch lange nicht alles. Vielleicht die Frage an die Zuhörer, kennt ihr Marokko? Vielleicht wart ihr ja auch schon selber mal da. Dann erinnert ihr euch vielleicht an dieses quirlige Leben in den historischen Städten, süßen Pfefferminztee und salzige Mandeln in märchenhaften Riads, das laute Treiben auf farbenfrohen Märkten, den Duft von frischen Gewürzen und eine reichhaltige Tahin zum Abendbrot. Aber habt ihr dabei wirklich Land und Leute kennengelernt? Ich selbst bin vor gut einem Jahr für mehrere Tage in einer Gruppe durch die Sahara gewandert. Und dieses Eintauchen in die schlichte Welt der Homme Bleu, fernab von westlicher Digitalität und alltäglichen Selbstverständlichkeiten, es fängt an beim Schlaf unterm bewegten Sternenzelt bis hin zum achtsam rationierten Trinkwasser, friedliche, vereinnahmende Stille und wie viel Reichtum in einer Handvoll gesalzener Mandeln und einer saftigen Mandarine liegen kann. Das hat mich für mein Leben wirklich nachhaltig berührt, muss ich sagen. Und muss jetzt aber zugeben, der Wendelin ist noch viel tiefer eingetaucht als ich in dieses vielschichtige Land, von den zerklüfteten Buchten am Mittelmeer über das imposante Atlasgebirge bis hinein in die Sahara. Wendelin, wir haben uns im Vorfeld unterhalten und du hast mir gesagt, du bist unterwegs auf zwei Rädern, rund 22.000 Höhenmeter hast du absolviert. Auf deiner Tour bist du also quasi 2,5 Mal den Mount Everest raufgefahren und wieder runter. nur in Etappen, versteht sich. Oder 37 Mal den Moritzberg für alle, die wie ich aus dem Nürnberger Land kommen. Wendelin, ganz ehrlich, wie wird man so fit und wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Reise vor?
Ja, also ich muss zugeben, meistens bin ich vor dem Start meiner Radreisen, die ja immer eigentlich im August beginnen, relativ schlecht vorbereitet körperlich, also vom Trainingszustand her, was einfach damit zusammenhängt, dass ich in den 2-3 Monaten davor viel andere Sachen zu tun habe und mich nicht allzu oft aufs Fahrrad setze. Das hat zur Folge, dass die ersten Etappen meistens doch relativ anstrengend sind. So zur Erklärung, ich habe einen Reiserad mit Stahlrahmen. Da kommst du dann inklusive Gepäck, Verpflegung, Wasser und so weiter voll beladen schon auf ungefähr 45 Kilo. Ich bin super, super froh darüber, dass mein Körper sich doch relativ schnell immer anpasst. Das ist so ein, ich habe das Gefühl, der checkt, jetzt geht's los, ich weiß, was zu tun ist, wir werfen alles weg, was wir nicht brauchen. Trotzdem habe ich vor der diesjährigen Tour in Marokko mich schon mal ein bisschen mehr vorbereitet, bin ungefähr 2000 Kilometer auf dem Gravelbike gefahren. Ja, das Ganze vor allem deswegen, weil ich im Vergleich zu den Touren zuvor schon mehr Ängste auch vor dieser Tour hatte. Ich war noch nie in einem arabischen Land unterwegs, ich war noch nie auf dem afrikanischen Kontinent und natürlich hatte ich da gewisse Sorgen und ich sag mal, ich wollte mich einfach noch besser, als das sonst der Fall ist, auf meine Fitness verlassen können, was aber nicht bedeutet, dass die ersten Etappen nicht trotzdem eine Quälerei gewesen wären. Ja, trotzdem vielleicht so, was hält mich fit? Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich Alltagsbewegung. Also das ist was, ich schaue, dass ich jeden Tag irgendwo ein bisschen Bewegung drin habe. Ich sag mal, nimm die Treppe statt der Rolltreppe, fahr das Fahrrad statt im Auto. Es bedarf, glaube ich, gar nicht so viel, um so ein gewisses Grundlevel an Fitness beizubehalten.
Hui, naja, also ich finde oder ich glaube, da können sich wahrscheinlich die meisten von uns schon noch auch ein Beispiel an dir nehmen. War dein Fahrrad eigentlich schon immer deine große Leidenschaft? Also wenn du jetzt auch so zurückblickst, schon vor dieser Uni-Zeit?
Ja, also ich bin schon mein ganzes Leben lang Fahrrad gefahren. Ich habe als Kind mit meinem Vater angefangen, durch den Wald zu fahren, habe mich da irgendwie noch die Anstiege hochschieben lassen. Später bin ich dann selber losgezogen mit meinen Kumpels, egal auf dem Mountainbike oder auf dem BMX. Später dann eben auch ein bisschen Ausdauergeschichten. Also das Radfahren, das begleitet mich schon durch mein ganzes Leben, ja.
Ja, das kenne ich. Also für mich war das als Kind eben auch was ganz Essentielles. Ich weiß noch, ich erinnere mich, ich habe mein BMX-Rad auf dem Pfarrfest gewonnen und wir nannten das Hoppelesbahn. Die hatten wir irgendwie quasi im Wald hinterm Haus und das waren auch relativ steile Berge und da habe ich Kunststücke gemacht, die würde ich mir heute nicht mehr zutrauen, aber damals war ich noch so fit. Du bist es immer noch.
Wir hatten sowas auch. Wir haben das Hubbel-Bubbel-Bahn, haben wir das damals cool genannt.
Ja, irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeiten gibt's immer, ne? Und also das Fränkische, das klingt dann auch ein bisschen durch. Aber zurück nach Marokko. Auf welchem Weg dürfen wir dich denn jetzt genau begleiten? Sag mal.
Genau, also ich bin in der spanischen Exklave Ceuta am Mittelmeer gestartet und bin dann von dort aus durchs Rifgebirge erstmal durchgefahren, dann durch den mittleren Atlas, anschließend durch den hohen Atlas und von dort aus runter durch die Steinwüste bis nach Zagora, was so die letzte größere Stadt vor der Sahara ist. Ich war insgesamt rund 8,5 Wochen unterwegs und genau nach der Sahara bin ich dann praktisch nochmal Richtung Norden, nochmal durch den hohen Atlas gefahren mit dem Ziel Marrakesch ganz am Schluss, wo ich noch einen Freund getroffen habe, ein bisschen mehr Zeit verbracht habe und ja, am Ende habe ich den Djebel Toubkal noch bestiegen, was der höchste Berg von Marokko ist.
Hat es noch nicht gereicht quasi.
Hat mir noch gegönnt.
Verstehe. Ich stelle mir vor, so allein zu reisen, und dann auch noch auf dem Bike, also nicht mit einem Wohnmobil oder einem Bus, wo man sich vielleicht auch mal zurückziehen kann. Das macht irgendwie, wie soll ich sagen, verletzlich? Was ist denn so das Besondere an so einer Fahrradreise?
Ja, also für mich ist Radreisen die schönste und intensivste Form, wie man Orte oder Menschen auch bereisen kann. Ich finde, dass das Fahrrad einfach die perfekte Geschwindigkeit hat. Man kommt vorwärts, also das heißt, es verändert sich stetig irgendwas. Trotzdem hat man genug Zeit auch, um das um sich herum aufzunehmen. Man kommt ganz toll mit den Menschen in Kontakt. Ja, man braucht dauernd irgendwas. Vor allem ist man aber auch nicht durch, jetzt wie in einem Auto, durch eine Scheibe von der Landschaft und von den Menschen abgeschirmt. Und was natürlich auch da ist, ist immer das Interesse der Menschen an einem Radreisenden. Was jetzt das alleine Radreisen ausmacht, ich würde sagen, letztlich potenziert sich das alles hoch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Abenteuerfaktor, der Kontakt mit den Menschen, die Emotionen und ja, auch diese gewisse Reise zu sich selbst, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn ich nicht primär mit diesem Ziel losziehe, das lässt sich überhaupt gar nicht erst vermeiden. Und ja, also man hat einfach, oder ich habe das absolute Freiheitsgefühl, wenn ich da unterwegs bin, beim Radreisen sowieso. Aber vor allem alleine bist du natürlich frei in jeder Entscheidung. Was isst du? Wann isst du? Wo fährst du? Wann fährst du? Wann machst du Pause? Wie schnell fährst du? Das ist natürlich die ultimative Freiheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung, weil du musst natürlich auch ständig alle Entscheidungen alleine treffen. Du hast keine Unterstützung, zum Beispiel beim Zeltaufbau, beim Abspülen oder dass mal jemand auf das Fahrrad aufpasst, während du dir im Geschäft eine Cola holst oder vielleicht auch mal jemanden, der vor dir fährt und dir ein bisschen Windschatten gibt.
Kann man sagen, die völlige Freiheit ist natürlich auch die völlige Selbstverantwortung, könnte man sagen, oder so ein bisschen?
Genau. In Marokko war, glaube ich, das Besondere waren vor allem die Menschen. Und das Interesse an mir als Radreisenden noch dazu alleine unterwegs, das war wirklich riesengroß. Es war ja teilweise schon wie ein Spalier, wie ich durch die Leute durchgefahren bin, links und rechts gegrüßt. Also es war wirklich großartig. Gleichzeitig fällt es mir persönlich auch relativ leicht, auf Menschen zuzugehen. Und ich glaube, gerade deswegen war das ein absolutes Match in Marokko. Und ich hatte wahnsinnig tolle Begegnungen, auch vor allem auf Augenhöhe habe ich es gefühlt und ich denke, es war für beide Seiten eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. Und ja, gerade dieses auf Menschen zugehen, das lernt man schon auch über Radreisen.
Ich kann mir vorstellen, das ist wirklich ein krasses Learning auch in Sachen Menschenkenntnis. Wart ihr denn schon mal irgendwann auf euch allein gestellt unterwegs rund um unseren schönen Globus? Und was waren dabei eure größten Herausforderungen? Wenn ihr wollt, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare oder schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Ich bin nämlich immer neugierig darauf, noch ein bisschen mehr, auch wenn ich gern selber reise, aber ich lerne immer noch gern was dazu. Aber zurück nach Marokko. Wendelin, was würdest du denn so sagen? Was waren auf dieser Reise, du bewegst dich ja schon sehr weit aus deiner Komfortzone, was waren denn so die intensivsten Erfahrungen unterwegs?
Ja, ich beginne da gerne direkt mit der ersten Etappe. Wie gesagt, ich bin gestartet in der spanischen Exklave Ceuta auf dem afrikanischen Festland und bin dort über die Grenze nach Marokko. Und es war wirklich unglaublich toll. Also ich bin über diese Grenze drüber gefahren und ich wusste natürlich nicht, was erwartet mich. Wie gesagt, ich hatte da wirklich auch gewisse Sorgen. Ich wusste nicht, fühle ich mich jetzt da auch wohl? Wie reagieren die Menschen auf mich? Aber ich bin, glaube ich, 5 Minuten nach der Grenze an den ersten Leuten vorbeigefahren, die mir zugejubelt haben. Ich dachte mir, was ist denn jetzt hier los? Die Straßen waren gut, der Verkehr war auch okay. Es sind sofort nette Begegnungen entstanden und ich sag mal, diese Ängste, die ich davor hatte, die haben sich wirklich am bereits ersten Tag in Glücksgefühle umgewandelt.
Das ist natürlich ein super Einstieg. So darf es dann weitergehen, ne?
Ja, also vielleicht auch, es ging dann relativ anstrengend vor allem weiter, beziehungsweise los. Ich würde so als Highlight aus sportlicher Sicht schon, waren das schon die ersten Etappen durchs Rifgebirge. Ich bin Mitte August gestartet und es war, wie man natürlich erwarten konnte, relativ heiß. Es gab dann leider doch eine Hitzewelle, gerade in den ersten 1,5 Wochen, als ich da war. Heißt, ich bin dann bei 40, teilweise 42 Grad. Diese Anstiege, die steilen Anstiege im Rifgebirge hochgefahren und ja, die Hitzewelle kam erst in Marokko und nicht in Deutschland, wo ich sie davor vielleicht zur Akklimatisierung besser hätte brauchen können. Trotzdem mag ich Hitze, ich kann recht gut mit Hitze und es hat sich dann hinten raus auch gebessert, als ich gerade im Atlas über die hohen Pässe drüber gefahren bin. Haben ja doch bis zu 2600 Meter. Da war ich dann aber schon ja gut im Saft gestanden, wie man sagt. Und die Temperaturen waren deutlich geringer und auch die Profile der Etappen einfach angenehmer als diese steilen Rampen, die es im Riff zu erklimmen gab. Das war schon die größte sportliche und körperliche Challenge. Ja, und das Riffgebirge ist mir aber auch unabhängig von den Anstrengungen sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Man liest ja recht wilde Geschichten über das Gebirge im Norden. Ja, und hat fast das Gefühl, alle wollen einen irgendwie davon abhalten, dorthin zu fahren, ob es jetzt deutsche Reiseführer sind oder auch der marokkanische Staat.
Warum denn das?
Ja, der Punkt ist, dass im Rifgebirge seit vielen Jahrhunderten Cannabis angebaut wird. Mhm. Das ist dort landwirtschaftliche Tradition. Es gab Zeiten, wo, glaube ich, bis zu 40% des Welthandels von Haschisch aus dem Riffgebirge kamen. Trotzdem war und ist der Anbau weiterhin illegal. Das heißt, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man versucht, das Riffgebirge zu verstecken. Und das hat halt eben auch zur Folge, dass es sehr wenig Tourismus dort gibt, kaum Unterkünfte. Trotzdem hat sich keine dieser Horrorerzählungen bewahrheitet. Ich hatte wahnsinnig authentische Begegnungen dort. Ich hatte keinerlei Probleme mit den Menschen. Ganz im Gegenteil, ich habe, glaube ich, die herzlichsten Menschen dort getroffen, die mir je begegnet sind. Und ja, es war natürlich schon wahnsinnig faszinierend, da durch diese Plantagen durchzuradeln.
Hast du dir das mal aus der Nähe angeschaut? Also so dieses Handwerk?
Ja, guter Punkt. Nee, ich habe natürlich, das war natürlich schon ein Plan von mir auch, das sich aus der Nähe anzugucken. Und ich hatte mir, mein Plan war es immer, von Chef Chauen über einen kleinen Pass zu fahren, weil ich hörte, dass es da hinten in so einer Senke dann sehr, sehr viele von den Plantagen eben gibt. Problem war, es war unsäglich heiß, es war wahnsinnig anstrengend und ich wollte keine Körner verbraten, habe dann mich letztlich entschieden, über mein Hotel einen Guide zu buchen, der mit mir eben zu einem Cannabisbauern dann fährt und mich da ein bisschen rumführt und habe gesagt, hey, würde mich natürlich auch interessieren, wie die Produktionsweise ist. Genau, und dann bin ich mit dem da hingefahren, mit dem Taxi. Wir wurden rausgeschmissen,
okay.
Sind letztlich durch diese ganzen Plantagen durchgelaufen und natürlich unglaublich beeindruckend, sind dann bei dem Haus des Bauern angekommen. Der Bauer war irgendwie beschäftigt, der Guide wollte erstmal irgendwo ein Frühstück holen und sich eine Cola, war dann weg. Ich war letztlich, glaube ich, 20 Minuten alleine in diesem Haus gesessen und habe mir einfach diese ganze Produktionsmaterialien auch erstmal angeguckt. Als der Guide dann wieder da war, sind wir erstmal durch die Plantagen gelaufen, haben uns einfach das alles erstmal angeguckt, ich habe mir erklären lassen, was wächst jetzt da, auch an verschiedenen Pflanzen und so weiter. Genau, und danach sind wir wieder zurück ins Haus und haben uns sehr, sehr lange mit dem Bauern unterhalten. Der war auch sehr redselig, hat mir alles erklärt und genau, hat mir eben auch die traditionelle Produktionsweise gezeigt. Und genau, es ist eben letztlich wie eine große Trommel, würde ich sagen, mit einem Sieb. Und da spannt man dann nochmal eine Plane drüber und dazwischen kommt praktisch das Pflanzenmaterial. Er zurrt es dann richtig schön fest und danach wird einfach mit einem Stecken mit zwei Stecken auf dieser Trommel rumgehauen. Und das ist eben auch der typische Sound des Riffgebirges, sagt man. Der Klang der Haschtrommel. Und ja, als Schlagzeuger habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, da auch selber mal ein bisschen drauf rumzuklopfen.
Die haben dir auch ganz schön viel Vertrauen entgegengebracht, ne?
Ja, also es war wirklich beeindruckend. Und das hat einfach auch gezeigt, dass die Menschen, die dort leben, das sind keine Kriminellen, das sind keine Drogendealer im großen Stil oder so. Das sind alles Kleinstbauern mit ganz, ganz kleinen Anbauflächen. Und ich sag mal, ja, die Produktion, der Anbau von Cannabis ist für diese Menschen dort eine der einzigen Einnahmensquellen, die sie haben. Die bauen sich was zur Selbstversorgung an und eben Cannabis zum Verkauf. Und ja, man hat einfach gemerkt, das ist ein ganz, ganz altes marokkanisches Handwerk mit uralter Tradition und die Menschen dort sind auch wahnsinnig stolz darauf.
Du hast ja auch ein paar Videos gemacht. Man kann das auf deinem Instagram-Account auch sehen, wendel-nürnberg oder NBG, wo man sich da auch einen Eindruck machen kann. Das heißt, die hatten so viel Vertrauen zu dir, dass du quasi mitfilmen und das auch festhalten durftest, was deine Erfahrungen eben da auch vor Ort waren.
Ja, genau. Also das zeigt letztlich auch nochmal, dass die Menschen dort einfach ein Handwerk ausführen, dass sie es nicht fühlen, als ob sie auch Kriminelle wären. Genau, und wie du gerade gesagt hast, ich begleite praktisch meine Radreisen. Ich mache da ein sogenanntes Reisetagebuch online. Das läuft über Instagram und Facebook, über das Story-Format. Und ja, ich würde mal sagen, ich verarbeite darüber auch meine Eindrücke, weil du fliegst wirklich durch diese Landschaft durch und das ist ja am Schluss alles nur noch ein Brei in deinem Kopf. Und es ist für mich einfach ein ganz, ganz tolles Mittel, zum einen mit den Menschen zu Hause in Kontakt zu bleiben, aber vor allem auch mit den Leuten dort vor Ort in Kontakt zu treten. Und ja, ich sag immer, ich fahre nicht los, um Reisetagebuch zu machen, aber würde ich es nicht machen, könnte ich, glaube ich, auch nicht losfahren, weil man sich dann doch etwas mehr alleine fühlen würde vielleicht.
Ja, das verstehe ich gut. Und ich glaube, man merkt aber auch, dass du, ja, sage ich mal, dem Ort, den du dich entschließt zu bereisen, dass du dem sehr vorurteilsfrei begegnest. Also, dass du einfach sagst, ich lasse mich jetzt auf den Ort, an den ich reise, einfach ein und lerne den kennen, egal was vorher in einem Reiseführer steht oder so. Das finde ich sehr spannend und einen ganz wichtigen Ansatz eben auch, weil das ja auch was Völkerverständigendes hat. Gab es denn noch andere solche Erfahrungen abseits vom Rad, die du gemacht hast?
Ja, also ich glaube, das Besondere dieses Mal war, dass ich einen Tag Rad gefahren bin und danach im Grunde genommen im Schnitt 2 Tage Pause hatte. Das heißt, ich konnte einfach wirklich bei den Menschen und Familien, bei denen ich untergekommen bin, wirklich ankommen auch. Viele haben mir erzählt, ja, die meisten Touristinnen und Touristen kommen halt an, essen ihre Tagine, kommt auch mal ein schönes Gespräch zustande natürlich. Aber viele ziehen halt eben auch am nächsten Tag weiter. Und was ich oft gemacht habe, ist, dass ich angekommen bin, habe gesagt, hey, wie schaut's aus? Habt ihr 3 Nächte Platz für mich? Und außerdem, ich habe nichts zu essen mit dabei, ich habe nichts zu trinken, ich brauche alles von euch. Und die haben sich wahnsinnig toll um mich gekümmert. Und dadurch, dass du wirklich auch dann da mal 2, 3 Tage bist, kommst du wirklich an. Und es ist einfach ein sehr, sehr intensiver Austausch gewesen mit den Menschen dort vor Ort.
Fast schon familiär dann, oder?
Ja, genau. Also man sagt es immer so leicht daher, sie haben mich in ihre Familie aufgenommen, aber es war wirklich das, wie es sich auch angefühlt hat. Also zum Beispiel, als ich auf einer Passhöhe in einer kleinen Unterkunft geschlafen habe, wurde ich von Yusuf und seiner Familie zum Tagine-Essen eingeladen. Und es war wahnsinnig schön, diesem, ich nenne es mal Ritual, fast schon beizuwohnen. Es hatte einen unglaublich austauschenden gemeinschaftlichen Charakter auch das Essen. Also da scheint wirklich beim Essen schon viel durch, was man auch so in Marokko erlebt, diese Gemeinsamkeit der Menschen. Und es war sehr, sehr beeindruckend, mit denen da am Tisch zu sitzen und gemeinsam diese Tagine zu essen und sich ja wirklich auch als Teil dieser Familie fühlen zu dürfen.
Hattest du dieses aufgenommene Gefühl immer nur so abseits vom Rad oder vielleicht auch auf dem Rad?
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Ich hatte ja doch etwas Sorge auch vor dem Verkehr und dergleichen. Es hat sich aber für mich komplett anders dargestellt. Ich habe das eine Art Begriff für mich irgendwie gefunden, den ich Eselmobilität nenne. Das soll jetzt okay. Überhaupt gar nicht abwertend klingen, sondern zum einen gab es wirklich sehr, sehr viele Esel, die dort als Fortbewegungsmittel einfach genutzt werden. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass der Verkehr im Schnitt einfach deutlich langsamer ist, als das bei uns in Europa der Fall ist und vor allem, glaube ich, in Deutschland. Esel, Motorräder, kleine Autos, auch viel Menschen und Tiere auf den Ladeflächen. Das heißt, der Verkehr läuft einfach langsamer als bei uns. Und es hat einen ganz tollen Effekt, und zwar, dass die Menschen, wenn sie es aneinander vorbeifahren, durch diese geringere Geschwindigkeit und dadurch, dass sie nicht durch die Scheibe voneinander getrennt sind, einfach viel mehr in den Austausch kommen. Sie grüßen sich permanent und es ist einfach, ja, der Verkehr ist nicht so anonym wie bei uns in Deutschland. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich erstmals in meinem Leben als Teil des Verkehrs gefühlt mit dem Fahrrad. Also wirklich als respektiertes und gleichberechtigtes Verkehrsmittel. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich.
Spannend. Gab es denn für dich unterwegs noch Überraschungen, vielleicht sogar auch, also du hast ja jetzt sehr viel Positives berichtet, gab es vielleicht auch mal eine Enttäuschung?
Also grundsätzlich muss ich sagen, ist der Plan, den ich mir davor gesponnen habe, wahnsinnig gut aufgegangen. Ich habe mich super akribisch vorbereitet, wie ich es meistens tue und für Marokko noch mehr und habe mich da auch wahnsinnig darüber gefreut, dass das alles so gut geklappt hat. Heißt, eigentlich ist im Grunde genommen keine meiner Ängste wahr geworden. Zum Beispiel habe ich im Vorfeld sehr, sehr viel in Reiseführern, aber auch in Radreiseforen im Internet gelesen, dass wohl Kinder Radreisende mit Steinen bewerfen würden. Die Frage war nicht, ob das passiert, sondern eher, wie oft das passiert. Also die Leute waren sich wirklich einig, dass du damit rechnen musst. Jetzt war ich 6 Wochen unterwegs, habe den ersten Radreisenden getroffen in dieser ganzen Zeit. Es war ein Österreicher, der schon in den allerersten Sätzen mir erzählt hat, dass er wohl große Probleme mit Kindern gehabt hätte auf den, ich glaube, für ihn waren es 600 Kilometer ungefähr. Ich hatte damals schon roundabout 1000 oder so in den Beinen und hat sich darüber beschwert. Ja, und die Kinder haben mich mit Steinen beworfen und hin. Und ich dachte mir, das gibt's auch nicht. Also mir ist es bisher nicht passiert.
Bist du keinen Kindern begegnet? Oder?
Doch, ich bin sogar wahnsinnig vielen Kindern begegnet, weil die in den ersten 3 Wochen, als ich unterwegs war, noch Ferien hatten. Das heißt, die ganze Straßenrand war voller Kinder. Und natürlich, es ist der Klassiker, die Kinder kommen von links, von rechts auf die Straße gesprungen. Teilweise siehst du sie gar nicht. Die hocken irgendwo hinterm Busch im Schatten. Und dann kommen sie plötzlich draufgesprungen, haben irgendwas in der Hand. Ne? Die wollen dir was verkaufen. Manche wollen auch fragen dich nach Stiften oder nach Süßigkeiten. Und natürlich bin ich auch oft angehalten und habe den Kindern was geschenkt. Und es waren auch wahnsinnig lustige Kontakte. Aber du musst ja irgendwo auch vorwärts kommen. Heißt, ich bin natürlich oft auch an den Kindern vorbeigefahren. Und ja, ich sag mal, ich glaube, dass man natürlich schlechte Erfahrungen in Anführungszeichen auch macht. Gutes Beispiel, ich habe mich mit einer Kindergruppe unterhalten, mache irgendwie noch ein lustiges Selfie-Video beim Fortfahren, schaue es mir am Abend an, denke mir, ja okay, 3 von den 5 zeigen mir halt den Stinkefinger beim Wegfahren. So, könnte ich jetzt erstmal wahnsinnig sauer sein auf die Kinder, auf die nächste Kindergruppe zufahren, und denken, scheiß Kinder. Aber am Schluss, ja, es sind Kinder, es sind Jugendliche, die machen mal ein bisschen Unsinn. Und es war natürlich auch so, dass sich Kinder lauthals beschwert haben, wenn ich an ihnen vorbeigefahren bin und ihnen nichts abgekauft habe. Ich glaube, ja, es kommt einfach ein bisschen drauf an, wie ich auf die Leute zugehe.
Auf die Haltung, oder? Also so ein bisschen, wie ist meine Haltung jetzt, wie gehe ich in diese... Und das ist das, was ich vorhin schon auch bei dir so ein bisschen gemerkt habe. Es geht ja eigentlich darum, dass du so vorurteilsfrei wie möglich einfach und so offen wie möglich auf die Menschen zugehen möchtest. Und das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle dabei, wie einem die Menschen dann zurückbegegnen, oder?
Genau. Ich glaube, es funktioniert auf der ganzen Welt, wie du es in den Wald reinrufst, halt es zurück. Aber in Marokko hat das ganz, ganz besonders gut funktioniert und eben auch mit den Kindern. Ich bin auf die Kinder zugefahren. Ich habe gesehen, hey, da kommt eine Kindergruppe. Ich habe sie aus der Ferne schon gegrüßt. Wenn ich an ihnen vorbeigefahren bin und ich konnte nicht stehen bleiben, dann habe ich irgendwie versucht, 2, 3 Brocken Arabisch auszupacken, um einfach auch zu signalisieren, hey, ich würde gerne vielleicht mich mit euch unterhalten oder mich euch was abkaufen, aber ich kann vielleicht nicht. Heißt, ich sage, hey, tut mir leid und danke und bin dann weitergefahren. Und
das hat was mit Respekt zu tun, den man auch ausstrahlt einfach, oder?
Ja, und also erstaunlicherweise funktioniert es vielleicht sogar aus 100 Meter Entfernung mit der großen Sonnenbrille drauf, dass man es sieht, ob ein Mensch dir Respekt entgegenbringt. Aber das habe ich versucht,
auch,
ja.
Fühlt man auch, was der Mensch ernst meint, ne? So ein bisschen. Gab es denn so... Von allen Erlebnissen gab es Herausforderungen, die du bewältigen musstest?
Ja, also natürlich ist auch nicht alles glatt gelaufen. Ich glaube, der allerschwierigste Punkt war auf einer Etappe, als ich 145 Kilometer von der Unterkunft auf der Passhöhe Tizi Ntassasirt runter in die Steinwüste an den Rande der Sahara fahren wollte oder gefahren bin. Das Problem an der ganzen Geschichte war, es war relativ heiß an dem Tag, 37 Grad, die Sonne hat geschienen und entgegen alle Erfahrungen zuvor gab es plötzlich nicht mehr Wasser überall zu kaufen. Und ich hatte mich da irgendwie total drauf eingestellt und eingelassen. Nur ging mir dann wirklich das Wasser auch aus in der Steinwüste. Es gab fast keinen Verkehr mehr plötzlich. Es gab 2 Ortschaften, die aber im Gegensatz zu den anderen Ortschaften, wo ich davor durchgefahren bin, einfach keine Einkaufsmöglichkeit hatten. Das heißt, ich bin dann bei der 2. Ortschaft ungefähr 20, 25 Kilometer vor der nächsten großen Stadt, bin ich dann einfach in ein Bauernhaus reingegangen, habe gefragt, hey, ich brauche was zu trinken, habe dann ein Glas bekommen, habe mir auch meine Flasche voll machen lassen und habe ein paar Datteln geschenkt bekommen. Genau, und danach bin ich noch in die Traube von Kindern reingelaufen. Also es war wahnsinnig cool, aber eigentlich hatte ich ein schlechtes Gefühl, weil ich war ja in der Wüste und ich hatte irgendwie 0,7 Liter Wasser und einen Apfel.
Ist schon auch eine beängstigende Situation, wenn man hier so weiß, die Sonne knallt da runter, es ist unfassbar heiß, du hast noch 20, 30 Kilometer vor dir, aber das Wasser reicht nicht und du weißt nicht, ob sich die Situation verbessert unterwegs und spätestens im 2. Ort geht einem dann, sag ich mal, der Arsch doch auf Grundeis, ne? So, also, oder auch Grundhitze dann in dem Fall, ne?
Auf jeden Fall, das war immer meine Horrorvorstellung, durch die Wüste zu fahren und kein Wasser zu haben. Ich meine, das ist irgendwo der Klassiker, wenn man sich's vorstellt. Ich habe mich da einfach verkalkuliert, ganz ehrlich. Und ja, das Ganze ging dann so weiter, dass ich mich von dieser Kindergruppe, nachdem irgendwie 10 Kinder noch auf meinem Fahrrad gefahren sind, das war alles unglaublich witzig, aber ich musste dann los, bin losgefahren und hatte wirklich eine Minute, nachdem ich mich von den Kindern verabschiedet hatte, über meinen Fahrradcomputer eine E-Mail gelesen von Meta, also von Instagram und Facebook, dass meine Social-Media-Konten gesperrt werden. Ich weiß bis heute nicht, was der Grund war. Ich habe meine Accounts wieder. Das hat aber, ich glaube, 2,5 Monate ungefähr gedauert. Und ich habe es nur geschafft, mit Hilfe eines Rechtsanwalts für Social-Media-Fachrecht meine Accounts wieder zurückzubekommen. Aber es war natürlich Wahnsinn. Okay. Ich hatte, wie gesagt, 20, 30 Kilometer. Es war heiß. Ich hatte kaum Wasser. Und plötzlich kriege ich so eine Schreckensnachricht da auf mein Gerät gespielt. Und ich bin wirklich da auf dem Zahnfleisch in der nächsten Ortschaft angekommen.
Naja, ich sag mal, du erlebst eine sowieso schon existenzielle Krise aufgrund des Wasser fehlt. Die Situation ist anstrengend. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und dann wird quasi so die Verbindung nach Hause gekappt, könnte man sagen, oder?
Genau, also zum einen die Verbindung nach Hause, die Verbindung auch zu den Menschen dort. Und ja, das... Es war wirklich, es hat mich echt in eine Krise gestürzt. Ich bin dann in Sagora angekommen. Ich glaube, ich war 3 Tage lang einfach durchgehend in dem dunklen Hotelzimmer gelegen und habe mir überlegt, Scheiße, wie mache ich jetzt weiter? So.
Und das war aber noch lange nicht am Ende deiner Reise, oder?
Nee, genau. Also das war im Grunde genommen war es die vorletzte Etappe Richtung Süden, also Richtung Sahara. Es wäre noch eine Etappe Richtung Sahara gekommen. Wäre deswegen, weil ich es mich dann wirklich einfach nicht mehr getraut habe, nach da unten weiterzufahren. Es war zum einen diese Erfahrung mit dem Wasserfail auf der Etappe davor. Dann habe ich von einem italienischen Pärchen noch ein Video von einem Sandsturm gezeigt bekommen, der viel weiter nördlich sogar passiert ist. Das heißt, ich habe mir das dann wirklich einfach nicht zugetraut, diese Etappe auch zu fahren. Und man braucht wirklich auch vollstes Commitment, um das auch durchziehen zu können. Das habe ich nicht gespürt, deswegen habe ich es sein gelassen. Am Schluss wäre es kein Problem gewesen. Es waren überall irgendwelche Möglichkeiten, was einzukaufen, sich mal in den Schatten zu stellen. Viel, viel besser als in der Etappe davor. Aber es war trotzdem in jedem Fall die richtige Entscheidung. Und genau.
Es ist ja wahrscheinlich auch so ein, also ich würde sagen, es ist ein Akt von Selbstfürsorge, ne? Dass man einfach sagt, okay, jetzt bin ich an meine Grenzen gegangen und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich war da noch nie. Dann trete ich jetzt mal einen Schritt zurück quasi, ne? Wie bist du da in Vorwärts gekommen?
Genau, ich habe mir dann praktisch in Sagora bin ich mit dem italienischen Pärchen in einen Jeep gestiegen. Wir sind runter über Mamit in die Wüste gefahren, haben dort dann eine Nacht auch in einem Wüstencamp verbracht. Und ja, ich bin dann, also es war wirklich unglaublich beeindruckend, so eine Landschaft zu sehen. Wahnsinn, also die Sandwüste mit den Dünen. Unfassbar, wie gesagt, wir haben da geschlafen. Ich habe in der Früh 1,5 Stunden komplett alleine einen Spaziergang durch diese Dünen gemacht. Also das war wirklich unbeschreiblich dort.
Ja, es war für mich auch eine der intensivsten Erfahrungen. Also wir sind ja tatsächlich mehrere Tage durch die Wüste gelaufen. Also wir sind nicht mit einem Fahrzeug reingefahren. Und allein diese Erfahrung, man glaubt ja immer so, man kennt einen Sternenhimmel, aber wie schnell der Sternenhimmel sich bewegt, was du bei uns ja aufgrund von Lichtsmog quasi gar nicht wahrnehmen kannst. Das war eine unfassbar intensive Erfahrung, auch wie sich der Himmel verändert bis zum nächsten Morgen. Wir haben tatsächlich dann auch unterm Sternenhimmel geschlafen, auch nicht im Zelt und haben das mitgenommen. Es war eine der intensivsten Erfahrungen.
Naja, das war bei uns tatsächlich auch genauso. Also wir haben auch außen geschlafen, unterm Sternenhimmel, bis es dann, ich glaube, um 5 Uhr ein bisschen zu kalt wurde, aber entgegen...
Dann kommt doch der Tau, ne? Den man nicht erwartet in der Wüste.
Genau, also es wurde schon ein bisschen kälter. Es hat sogar ein bisschen genieselt auch in der Nacht. Das war wirklich total interessant. Einen Sandsturm hat man dann auch noch kurzzeitig. Aber es war wirklich sehr, sehr cool, weil wir ganz alleine zu dritt in diesem doch etwas größeren stationären Wüstencamp waren. Und einfach eine unglaublich tolle Erfahrung.
Wie ging es denn dann weiter, also nach der Wüste? Hast du dann das Fahrradfahren ganz sein lassen, oder?
Nee, genau. Ich habe mich dann schon wieder zusammengerissen sozusagen und es war echt einfach diese 1,5 Tage, die es nur waren, unten in der Sandwüste, das war ganz, ganz wichtig für mich und ich habe dann ja wirklich neuen Mut gefasst, habe gesagt, hey, warum bist du da, was wolltest du jetzt hier eigentlich und jetzt lass dich davon mal nicht abbringen, habe das dann auch alles weiter durchgezogen, bin meine Etappen wie geplant in Richtung Norden wieder nach Marrakesch dann gefahren.
Von Marrakesch ging es dann wieder zurück nach Hause oder...
Nee, als ich dann praktisch in Marrakesch angekommen bin, hatte ich erstmal ein Airbnb gebucht für, ich glaube, 5 Nächte in der Neustadt von Marrakesch. Und ja, es war eine besondere Erfahrung. Ich würde es fast als eine Art Kulturschock bezeichnen, doch, weil ich davor sehr, sehr lange im ländlichen Raum unterwegs war und eben in dieser Neustadt von Marrakesch plötzlich, ja, wie zurück in der mir bekannten Welt, überall Security, überall große Autos. Mit meinem Fahrrad darf ich hier nicht fahren, hier darf ich nicht parken, hier darf ich nicht schieben. Also es waren irgendwie überall Verbote und es hat sich, ja, irgendwo angefühlt wie, als ob ich zurück in der hässlichen Fratze von Globalisierung und Kapitalismus wäre. Und ja, es hat es dann nicht besser gemacht, dass ich auch noch irgendwie auf Antibiotika war, weil ich krank war und hatte aber natürlich trotzdem noch einen großen Plan.
Und der große Plan war, dass du nach deinen, was waren es, 1600 Kilometern auch noch eine Bergbesteigung hinlegen willst mit Antibiotika.
Ja, also es war immer der Plan, auf den Djebel Toubkal hochzugehen. Das ist ein 4000er, ist der höchste Berg Marokkos und auch Nordafrikas. Ich war, wie gesagt, nicht ganz fit, was jetzt aber nicht das Problem war, sondern auch wenn die Landschaft wahnsinnig schön dort war und es sehr, sehr interessant war, es ist ein Berg, auf dem gibt es eine Guide-Pflicht, das heißt, du darfst ihn nicht solo besteigen. Und ich hatte dann auch einen Guide, der war auch super nett, sprach leider weder Englisch noch Französisch besonders gut. Das heißt, ich bin dann irgendwie doch relativ alleine an diesem Berg unterwegs gewesen, weil ich auch nicht in der Gruppe unterwegs war. Und was man eigentlich sonst hat am Berg, ist, man läuft an Leuten vorbei, man guckt sich in die Augen, man grüßt sich. Ich sag mal, ein herzliches Salam hätte sich auf jeden Fall angeboten. Aber es war wirklich vor allem, ja, so International Traveler Publikum unterwegs. Und es herrschte eine ganz, ganz merkwürdige Anonymität an diesem Berg. So, ja, dass ich eigentlich im Endeffekt nach der Besteigung vom Gipfel dann gerne wieder abgestiegen bin, auch in einem Zug komplett runter ins Tal, was mir dann aber den Muskelkater meines Lebens beschert hat.
Okay. Aber hattest du vorher geplant, oben zu bleiben, oder?
Genau, ich wollte eigentlich noch eine Nacht auf der Hütte machen. Wie es natürlich immer so ist, gehen die Leute recht früh schlafen auf den Hütten, weil man ja doch um 4 Uhr ungefähr startet Richtung Gipfel in der Nacht. Und ja, das wollte ich mir aber als nicht nochmal geben, weil es einfach nicht diese Hüttenatmosphäre war, die ich auch kenne aus den Alpen. Es war einfach, ja, letztlich Massentourismus, muss man wirklich sagen. Und weil ich mich auch nicht mit meinem Guide irgendwie ein bisschen auch kritisch zu diesem Thema mal austauschen konnte, war es dann für mich irgendwie klar, ich will runter von diesem Berg.
Spannend, weil du vorhin beschrieben hast, dass quasi auf deiner ganzen Reise du den Verkehr so kommunikativ wahrgenommen hast, ja, also so dieses Miteinander, man grüßt sich irgendwie, wenn man sich auf der Straße begegnet, egal ob Auto oder Esel oder Fahrradfahrer, und jetzt quasi vermisst du genau dieses beim Aufstieg. Das ist ganz, ganz spannend, dass das so, also dass die Erwartungen quasi enttäuscht werden, auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite dann jetzt eben negativ, wo es dann halt quasi in diese westlichere Atmosphäre kommt sozusagen, ne?
Ja. Also ich glaube, dass einfach Geld wirklich viel kaputt machen kann. Und was trotzdem auch spannend war, ich habe ja trotzdem versucht, eigentlich vor allem die Eselführer und die Guides auch zu grüßen, die mir entgegengekommen sind. Und manche waren wie verwundert. Die haben plötzlich ein anderes Gesicht aufgezogen. Salam. Also man hat einfach gemerkt, die Menschen, die da rumlaufen, das sind ja trotzdem die gleichen wie die, denen ich davor begegnet bin. Aber einfach dieser Massentourismus, es stumpft die Menschen einfach ab. Und es war wirklich sehr, sehr schade zu sehen. Und
da sieht man, wie wenig es eigentlich braucht, um jemanden Respekt entgegenzubringen. Egal ob jetzt bei den Kindern oder bei so einem Guide, ist das einfach halt auch was wahnsinnig wichtig ist und auch grundlegend natürlich eine Haltung oder ein Wert fürs Leben, den man ja dann auch hat oder annimmt. Da bin ich jetzt auch gleich schon bei meiner nächsten Frage, nämlich, was nimmst du denn mit aus dieser Reise? Also so für dein Leben, oder vielleicht gibt es auch was du uns mitgeben möchtest?
Ja, ich fange da gerne an mit einer Geschichte von Brahim, der in Ait Daud im Hohen Atlas lebt und eine kleine Unterkunft hat. Ich habe da, ich glaube, 3 oder 4 Nächte habe ich dort verbracht. Es war ein wahnsinnig interessanter, tiefgründiger und schlauer Mensch. Der hat in seinem Leben nicht einmal einen Fuß in eine Schule gesetzt, sprach aber perfektes Französisch. Und ja, Brahim besitzt zwei elektronische Geräte, ein Handy und einen Kühlschrank. Und er hat sich wahnsinnig toll um mich gekümmert. Ich habe dreimal am Tag wurde ich von ihm bekocht und er hat sich immer auch mit zu mir an den Esstisch gesetzt. Und wir haben tolle Gespräche geführt. Er hat mir sehr viel erklärt über das Leben in den Ortschaften und ja, vor allem auch darüber, dass eben vor gar nicht allzu langer Zeit erst die Passstraße ausgebaut wurde dort. Das hat dann erst wiederum ermöglicht, dass man Elektrizität dort aufbauen konnte, dass es eine Wasserversorgung gibt, die die Menschen übrigens selbst eingerichtet haben mit einer Initiative aus den umliegenden Ortschaften und eben auch Internet und Telefon dann erst dazugekommen sind. Vor 5 bis 7 Jahren müsste es ungefähr gewesen sein. Und
das ist ja spannend, oder? Also, weil letzten Endes die überspringen ja quasi, also wenn man überlegt, so die ersten Handys bei uns bis hin zum Smartphone, aber bei denen wurde alles übersprungen und zack waren die dann quasi schon, dass sie so einen kleinen Fernseher in der Hand haben eigentlich, ne?
Genau, und da sagst du es schon, ich glaube, dass vor allem dieser kleine Fernseher, also das Smartphone, das Internet, die Welt in der Hand zu halten, dass das schon eine sehr große Auswirkung auch haben wird auf die Ortschaften, von denen ich jetzt gerade spreche. Und Brahim hat einen wahnsinnig interessanten Satz zu mir gesagt. Und zwar meinte er, wir hier, wir sind alle gleich arm. Keiner hat mehr als der andere. Und deswegen gibt es bei uns keinen Neid. Und es war wow, so beeindruckend, wirklich. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe ihm versucht, aus meiner Sicht eines westlichen europäischen Menschen zu erklären, was das für ein wahnsinniges Privileg ist. Und natürlich habe ich ihm auch versucht zu erklären, dass ich glaube, dass ja so wünschenswert wie es ist, eine bessere Infrastruktur zu bekommen, dieses besondere Miteinander da wohl auch drunter leiden wird, ja.
Ja, klar. Es ist einfach, also man bekommt ja plötzlich einen Eindruck von Unzulänglichkeit bei sich selber, wenn man all das sehen kann, was halt in der Welt noch möglich ist. Und das kann natürlich auch was vergiften, ne?
Ja, es ist auch so, dass ich weiterhin natürlich zu vielen Menschen über die Social-Media-Accounts Kontakt habe. Das heißt, ich bekomme weiterhin schöne Einblicke ins Land. Einige werden es sicherlich mitbekommen haben. Es gab ein Starkregenereignis vor wenigen Wochen, als in Portugal, Südspanien und auch in Nordmarokko sehr, sehr viel Regen gefallen ist. Und Isham hat ein Hotel, eine Unterkunft mit seiner Familie im Süden des Rifgebirges. Da muss man erst eine wahnsinnig lange Schotterstraße hoch. Und eben diese Schotterstraße ist kaputt gegangen. Viele, viele Teile davon. Und ich verfolge jetzt seit mehreren Wochen, wie die Menschen dort wirklich in Schwerstarbeit ohne großes technisches Gerät da diese Straße wieder reparieren. Und habe dann auch mal mit ihm geschrieben, hey Isham, Wahnsinn, das zu sehen, wie ihr das hinbekommt und wie ihr zusammenhaltet. Aber hey, wo ist denn der Staat? Ihr braucht doch auch mal ein bisschen Hilfe. Und er sagt auch, ja klar, natürlich, wir sind auf uns alleine gestellt. Aber was er auch sagt, und das hat mich einmal mehr fasziniert, ist, du hast doch sicherlich gesehen, dass es noch viel schlimmere Überschwemmungen und auch Menschen gab, die gestorben sind. Und natürlich muss der Staat erstmal dort helfen. Es ist einfach, es sind Menschen, die viel, viel selbstständiger sind, als wir das sind. Und ja, ich sag mal, da wird wirklich das Meckern in Deutschland ad absurdum geführt, genauso wie das ständige Rufen nach dem Staat, das sich beschweren. Einfach diese Unselbstständigkeit, die wir auch bei uns entwickelt haben. Und das ist mir da einmal mehr echt bewusst geworden. Und es ist ganz, ganz beeindruckend, mit welchen Mitteln die Menschen dort sich zu helfen wissen.
Ja, es ist tatsächlich dieses Stichwort Eigenverantwortung. Also ich warte nicht darauf, dass mir jemand hilft. Ich mache es selber. Und ich glaube, was ich auch erlebt habe, das war so, was du gerade auch beschrieben hast, von dem die reparieren zusammen diese Schotterstraße. Ich glaube, dass Gemeinschaft ganz anders quasi gelebt wird. Also man hat ja hier so ein bisschen in unserer Welt oft das Gefühl, man vereinsamt fast so ein bisschen im Zuge all dieser Möglichkeiten, die vorhanden sind. Und ich habe ganz stark wahrgenommen, dass Gemeinschaft zelebriert wird, gelebt wird, dass viel miteinander gelacht wird, viel miteinander gemacht wird. Nicht immer, dass das eine Feier oder ein Anlass sein muss, sondern einfach miteinander kochen, miteinander essen. Diese Gemeinschaft zelebrieren, Familie, aber eben auch eine Dorfgemeinschaft. Das ist das, was ich da schon auch mitgenommen habe vom Reisen, wie wertvoll das ist und wie viel Lebensfreude das einem auch schenken kann einfach.
Ja, also ich habe auch in Marokko, glaube ich, mehr Menschen lachen gesehen, als es bei uns der Fall ist. Und Trotzdem ist es so, dass du erzählst, hey, ich komme aus Deutschland. Deutschland ist ein wahnsinniger Sehnsuchtsort für diese Menschen dort, gerade für die Jungen natürlich. Jeder kennt irgendjemanden, der in Deutschland wohnt, jeder kennt irgendwie ein deutsches Wort und natürlich würden auch viele gerne nach Deutschland auswandern, denn klar, jeder wünscht sich einen gewissen Reichtum. Jetzt ist es natürlich schwer zu vermitteln, aber was ich das Gefühl hatte, ist, dass wir in Europa wirklich von allem irgendwo zu viel haben. Vom Geld, vom Reichtum. Natürlich ist es etwas, was uns auch hilft. Aber ich glaube, dass gerade dieses Überangebot von Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, dazu gehören auch Dinge wie Freizeit, Kultur, Essen, Urlaub. Das sind alles großartige Sachen. Aber irgendwo stresst es uns auch. Und wir sind wie getrieben. Auch von positiven Dingen.
Ja, ich glaube, es sind unsere Erwartungshaltungen auf der einen Seite, ne? Also, dass wir quasi alles, was wir schon mal erlebt haben, wir wollen immer noch mal eine Schippe drauflegen. Und diese Erwartungshaltung, die killt uns halt auch und die nimmt uns auch so ein bisschen dieses Gefühl von Dankbarkeit weg. Und das schränkt uns auch ein in allem Haben und in allem Reichtum, wie du sagst, den wir haben in unserer westlichen Welt.
Ja, genau. Und dennoch muss man natürlich sagen, gibt es schon Probleme. Und zwar für mich das größte Problem in Marokko ist sicherlich die Gesundheitsversorgung. Man merkt ganz klar, dass die Menschen dort kranker sind als bei uns in Europa. Und das ist jetzt schon für mich der große Punkt. Wie kriegt man es denn hin? Weil mir ist kaum ein Beispiel bekannt für ein Land, was doch seine Werte, seine Gemeinschaft und das alles noch aufrechterhalten kann, gleichzeitig aber eine gute Gesundheitsversorgung hat. Also wie schaffe ich es ohne ein kapitalistisches System, was die Menschen letztlich auch krank macht, eine gute Gesundheitsversorgung in einem Land zu haben. Darüber habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht.
Also mit Sicherheit ist uns gar nicht bewusst. Ich meine, wir jammern ja auch über unser Gesundheitssystem, wie hervorragend unsere Gesundheitsversorgung natürlich trotz allem immer noch ist. Oder wir sehen dann vielleicht da sogar auch einen Zwang drin. Und uns ist aber gar nicht klar, was das für ein großes Privileg ist, dass man halt auch einfach mal in ein Krankenhaus gehen kann und eben auch jedes Medikament verfügbar ist. Also es war zum Beispiel auch so, dass wir nach unserer Tour durch die Wüste, wir hatten natürlich auch eine Notfallapotheke dabei, jeder irgendwie für sich, dass wir unsere Medikamente auch vor Ort gelassen haben, weil einfach klar war, dass die dankbar sind, wenn ein Antibiotikum verfügbar ist, wenn alles, was man halt brauchen kann, vielleicht auch mal ein Mittel gegen Durchfall, dass das halt einfach verfügbar ist, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Dieses, was wir kennen, ab zum Arzt und sich mal schnell ein Rezept ausstellen lassen. Und das ist natürlich was sich einfach nicht wegdiskutieren lässt und wo wir jetzt vielleicht auch so eine sehr romantische Sicht haben auf diese Gemeinschaft und dieses Miteinander und natürlich auch eine große Sehnsucht haben, rauszukommen aus dem Stress, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und auf der anderen Seite aber eben natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, dass wir auch von einem sehr hohen Level das natürlich bewerten und natürlich jeder sofort das eintauschen würde und das natürlich auch völlig nachvollziehbar ist. Also ich glaube, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht alles glorifiziert, ne? Also es gibt einen veritablen Anspruch der Menschen, dass die natürlich, vor allem wenn sie jetzt auch den Zugang haben über Internet und so weiter, wie unsere Welt ist, dass sie den Anspruch haben, das Gleiche haben zu wollen wie wir, ne? Ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Herausforderungen in dem Land, nicht nur das Gesundheitssystem, oder?
Ja, was mir vor allem erstmal aufgefallen ist, war die Müllproblematik, sage ich jetzt mal. Also links und rechts der Straße liegt wahnsinnig viel Straßenbegleitmüll, wie ich es genannt habe, rum. Und es gibt riesengroße Müllhalden mitten in den Gebirgen, komplett unversiegelt. Alles läuft direkt in den Boden rein. Und das hat mich natürlich auch erstmal wütend gemacht. Und ich habe mich sehr geärgert, dass die Menschen so achtlos mit ihrer Umwelt umgehen. Jetzt hat das Thema aber sehr lange in mir gearbeitet und ich habe irgendwann mir angefangen, Gedanken darüber zu machen, ja, aber was machen die Menschen denn, was machen wir denn? Also Stichwort CO2-Fußabdruck. So. Und da kommst du ganz, ganz schnell zu dem Schluss, dass das Leben dort, wie es gelebt wird, ein deutlich nachhaltigeres ist, als das bei uns der Fall ist. Und ich sag mal, es ist immer schnell mit dem Finger auf andere Menschen gezeigt. Am Schluss bin auch ich da mit dem Flugzeug angereist. Das heißt, da habe ich erstmal einiges gut zu machen, sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich auch unser Lebensstil in Europa. Es ist die Wegwerfgesellschaft, in der wir uns befinden. Ich habe sehr, sehr oft gefragt, was passiert denn jetzt mit dem ganzen Brot, was ich nicht essen konnte, was mir aber auf den Tisch gelegt wurde. Und jeder Mensch hat mir dort gesagt, bei uns wird nichts weggeworfen. Und ich glaube, da können wir einfach wahnsinnig viel drüber lernen.
Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wesentlich, dass wir in unserem ganzen Überfluss uns dann immer noch erlauben, auch Dinge einfach zu entsorgen oder sie nicht mehr zu wertschätzen. Das ist ja auch die Geschichte mit dem Trinkwasser, ne? Also auf der einen Seite hast du diese Regensturzfluten, auf der anderen Seite ist Trinkwasser ja aber auch nichts Selbstverständliches. Also man muss genau aufpassen, wie man Wasser rationiert, nicht nur wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, auch im Alter und wie man es verwendet. Und ich glaube, dass die Menschen da natürlich einen sehr, sehr umsichtigen Umgang haben und dass man, wenn man diesen Impuls hat zu sagen, was für eine Müllhalde, weil die Infrastruktur fehlt, aber auf der anderen Seite leben halt die Menschen eher wie bei uns vor 100 Jahren, wo wir ja auch manchmal sagen, oh, wir sind heute so wahnsinnig nachhaltig, weil wir uns Gedanken drüber machen, aber vorher haben wir halt die ganzen Überkonsumprobleme überhaupt erst geschaffen. Ich bin dir echt wahnsinnig dankbar für deine ganzen Einblicke und Eindrücke und habe das auch sehr genossen, dich zu stalken sozusagen unterwegs auf deiner Reise online, deswegen habe ich dich ja auch angesprochen. Hast du denn eigentlich schon ein neues Ziel auf dem Tacho? Der nächste Sommer kommt bestimmt.
Naja, selbstverständlich habe ich schon ein neues Ziel oder einen neuen Plan. Der liegt auch schon seit einem guten Jahr in der Schublade. Man muss ja nicht immer um die halbe Welt reisen, und um irgendwas Schönes oder Interessantes zu erleben. Und deswegen werde ich in diesem
Stichwort Sommer... Stichwort CO2, Fußabdruck.
Genau. Nein, in diesem Jahr möchte ich durch Franken fahren und im Endeffekt meine eigene Heimat besser erkunden. Das Essen, die Sprachkultur, wie sieht's aus? Wie sehr ist auch Franken durch seine Nachbarn, durch seine Nachbarinnen beeinflusst? Und genau, mein Projekt nennt sich 26 Summits of Franken. Das Ganze ist letztlich ja irgendwo auch angelehnt an mein Seven Summits der Alpen Projekt. Übersetzt auf Franken heißt, ich fahre durch alle 26 Landkreise und möchte dort auf jeden höchsten Punkt hochradeln, hochwandern, je nachdem, wie sich's gerade anbietet. Und genau, zwischendurch wieder von Campingplatz zu Campingplatz oder auch, ja, mal ein bisschen mehr Wildcampen dieses Mal.
Wow, spannend. Ich werde dich auf jeden Fall wieder verfolgen. Danke für deine Zeit und deine Erfahrungen. Wann habt ihr denn das letzte Mal etwas gemacht, was ihr wollt, einen Traum verwirklicht, was Verrücktes getan, was gesucht, erfunden, bewahrt? Wenn ihr Bock habt, mir davon zu erzählen oder euch darüber mit mir zu unterhalten, dann schreibt mich gern an in den Kommentaren oder auch in der Mail an luftpost@annaschwarm.com. Ich bin schon sehr gespannt. Und wenn euch jetzt alles, was der Wendelin gesagt hat, inspiriert hat, ihr vielleicht noch ein bisschen tiefere Eindrücke wollt, kann ich euch nur empfehlen, tatsächlich mal auf seinen Instagram-Account zu gucken unter wendel-nbg. Da findet man auch ein paar Videos, von denen er auch berichtet hat, wie imposant er die Berge hochradelt, seine Erlebnisse im Riffgebirge. Und also es lohnt sich tatsächlich, da mal reinzuschauen. Tut's doch einfach. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und bis zum nächsten Mal und nicht vergessen.
Das war Tu, was du willst, der Podcast mit Blick übern Tellerrand.
Wisse, was du willst
und was willst du.